Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der überraschenden Ankündigung von Präsident Putin gestern hat Russland damit begonnen, seine Truppen aus Syrien abzuziehen. Erste Militärmaschinen haben nach russischen Angaben bereits ihre Heimatbasis erreicht. US-Außenminister Kerry will in der kommenden Woche in Moskau Gespräche über den Teilabzug führen. Der Beginn des Syrienkrieges jährt sich heute zum fünften Mal. Nach UN-Angaben wurden mindestens 250.000 Menschen getötet. 4,8 Millionen Syrer flüchteten in die Nachbarländer. 6,6 Millionen Menschen sind Vertriebene im eigenen Land.
Die erste Gruppe russischer Kampfjets ist vom Einsatz in Syrien zurück. Den Piloten wurde auf dem Militärflughafen Woronesch, 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Moskau, ein begeisterter Empfang bereitet. Mit dem Ende des rund fünfmonatigen Kampfeinsatzes an der Seite der syrischen Armee, so Diplomaten heute, wachse der Druck auf Präsident Assad, sich an den Genfer Verhandlungen ernsthaft zu beteiligen.
Wenn nur ein Teil von dem wahr wird, was Moskau gestern angekündigt hat, dann bedeutet es jedenfalls, dass sich Assad und Assad-Sicherheitskräfte nicht mehr in demselben Umfang sicher sein können der russischen Unterstützung, wie das in den letzten Wochen und Monaten der Fall war.
Russische Luftwaffe und syrische Armee hatten bis zum Beginn der Waffenruhe Ende Februar, wie hier in Dareia, einem Vorort von Damaskus, Stellungen von Rebellen und islamistischen Milizen unter Beschuss genommen und dadurch die militärische Situation zugunsten des Assad-Regimes deutlich verbessert. Exakt 5 Jahre nach dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien steht die Welt, so UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, vor einer humanitären Katastrophe von nie dagewesenem Ausmaß. Russland hat den Teilrückzug überraschend bekannt gegeben, ohne die EU oder Washington vorab zu informieren. Aber ganz will Moskau sich aus Syrien nicht zurückziehen. Laut russischem Verteidigungsausschuss sollen bis zu 1000 Mann zum Schutz der russischen Stützpunkte in Tartus und Latakia verbleiben.
Bei den Friedensgesprächen in Genf bringt der Teilrückzug der russischen Truppen aus Syrien offenbar Bewegung in die Verhandlungen. Auch die seit Ende Februar geltende Waffenruhe sorgt für verhaltenen Optimismus unter den Gesprächspartnern.
Nur eine Handvoll Demonstranten sind vor die UN gekommen und ihre Forderung ist nicht neu. Der Diktator muss weg. Diesmal allerdings könnten sie damit durchdringen. Hinter dem Zaun wurde die Nachricht vom Teilrückzug Russlands jedenfalls positiv aufgenommen. Der UN-Sondergesandte traf am Nachmittag Vertreter der Opposition. Beide zeigten sich danach optimistisch. Es gibt 3 neue Faktoren, die einen großen Unterschied machen. Die Dringlichkeit der Flüchtlingskrise, der Rückzug des russischen Militärs und die Erfolge gegen den sogenannten Islamischen Staat. Das alles schafft ein neues Momentum. Wir wollen jetzt in den Friedensverhandlungen schnell vorankommen und auch Fortschritte erzielen. Nichts wäre dringlicher als das, 5 Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs, mahnt UNICEF. Allein im vergangenen Jahr seien 900 Kinder ums Leben gekommen, 140 davon in Schulen. Der, wenn auch brüchige Waffenstillstand immerhin, gibt Anlass zur Hoffnung, meint heute der Chef der Syrien-Untersuchungskommission, Pinheiro. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges kehren die Menschen in weiten Teilen des Landes zurück zum Alltag. Wir rufen die Parteien dazu auf, alle militärischen Operationen vollständig einzustellen. Die Chancen dafür sind heute gestiegen. Mit Putins jüngstem Schachzug hat hier niemand gerechnet. Er hat eine positive Dynamik ausgelöst. Die Diplomatie hat jetzt erstmals eine echte Chance, wie Beobachter glauben. Und Syriens Machthaber Assad gerate gewaltig unter Druck, seinen Blockadekurs aufzugeben.
Mazedonien hat nach eigenen Angaben etwa 1.500 Flüchtlinge nach Griechenland zurückgeschickt, die illegal über die grüne Grenze ins Land gekommen waren. Betroffene berichten, sie seien zur Umkehr gezwungen worden. Damit zeichnet sich immer noch keine Lösung für die etwa 12.000 Menschen in dem provisorischen Grenzlager Idomeni ab. Die Flüchtlinge harren dort aus, seitdem die Balkanroute geschlossen wurde.
Der Alltag ist wieder eingekehrt in Idomeni, nachdem gestern viele hundert Menschen aufgebrochen waren, um auf eigene Faust die Grenze zu Mazedonien zu überqueren, ist heute überall im Lager die Frage zu hören, wer steckt hinter dieser Aktion? Ein Flugblatt auf Arabisch hatte den Marsch quasi in Gang gesetzt. Darauf war zu lesen, dass die Menschen in Idomeni in die Türkei abgeschoben werden sollen. Dazu gab es eine detaillierte Beschreibung, wo der Grenzübertritt möglich sei. Es gibt Spekulationen, dass möglicherweise deutsche Aktivisten dahinter stecken könnten. Freiwillige Helfer aus Deutschland distanzieren sich klar davon.
Wir waren ziemlich entsetzt, dass so Fehlinformationen gestreut werden. Wussten aber, dass auch Leute informiert sind und dass es auch eine Lautsprecherdurchsage gab, sodass das nicht stimmt. Und haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute tatsächlich loslaufen.
Noch immer ist unklar, wie viele Menschen gestern über die Grenze nach Mazedonien gelangt sind, auch wie viele unter ihnen wieder zurück ins Lager Idomeni gekommen sind oder auf welchem Weg. Nach den Vorfällen gestern besuchte heute eine Delegation hochrangiger Politiker das Camp mit einem Appell.
By deploying bad wires.
Indem Stacheldrähte gezogen werden, wird man keine Lösung finden. Wir müssen zusammenarbeiten, nicht nur die Europäische Union, sondern auch Nachbarländer, um mit diesem Problem so gut wie möglich umzugehen.
In the best way.
Wie das tatsächlich gelingen soll, damit wird sich ab übermorgen der EU-Gipfel befassen. Enttäuschung und Frust bei den Flüchtlingen in Idomeni nehmen zu. Viele hoffen aber nach wie vor, dass durch die Verhandlungen in Brüssel die sogenannte Balkanroute vielleicht doch wieder geöffnet wird.
Vor dem Bundesverfassungsgericht kämpfen die Energiekonzerne um Entschädigungen für den Atomausstieg. Seit heute wird in Karlsruhe über die milliardenschwere Schadensersatzklage von RWE, Vattenfall und E.ON verhandelt. Das Argument der Konzerne, sie seien quasi enteignet worden, als die schwarz-gelbe Bundesregierung unter dem Eindruck der Katastrophe von Fukushima ihren radikalen Kurswechsel in der Atompolitik vollzog. Die Lasten müssten von der Gesellschaft insgesamt getragen werden.
Die Atomkatastrophe in Fukushima vor 5 Jahren. Sie hatte Folgen auch für Deutschland. Die Regierung beschloss einen beschleunigten Atomausstieg mit juristischem Nachspiel seit heute in Karlsruhe.
Es geht hier nicht um die Zukunft der Atomenergie. Das ist eine Geschichte der Vergangenheit. Hier geht es nur und ausschließlich um eine faire, solidarische Beendigung eines auch gemeinsam begonnenen Kapitels.
E.ON, RWE und Vattenfall geht es ums Geld. Ausstieg ja, aber nur mit Entschädigung. Vor allem, weil es über Jahre so ein Hin und Her gegeben habe. Im Jahr 2000 beschließt die rot-grüne Bundesregierung im Konsens mit den Konzernen den Atomausstieg, stufenweise bis etwa 2022. 2010 verlängert Schwarz-Gelb die Laufzeiten wieder. Nach Fukushima, kurze Zeit später, die erneute Kehrtwende. 8 Atommeiler werden sofort abgeschaltet. Spätestes Ausstiegsdatum für alle anderen, statt 2036, das Jahr 2022. Man habe sich auf die Verlängerung verlassen und investiert, so die Konzerne jetzt. Darum müsse es Entschädigung geben. Bei einer gefährlichen Technologie müssten die AKW-Betreiber immer mit einem Ausstieg rechnen, hält die Bundesregierung dagegen.
Nachdem in Japan offenbar dieses sogenannte Restrisiko nicht beherrschbar war, wurde die Vermutung in Deutschland immer stärker, dass dieses Restrisiko eben überhaupt nicht beherrschbar ist.
Sollte Karlsruhe den Atomausstieg ohne Entschädigung für verfassungswidrig halten, könnten die Konzerne anschließend in einem zweiten Schritt Forderungen in Milliardenhöhe geltend machen. Der vorzeitige Ausstieg wurde 2011 unter großem Zeitdruck beschlossen. Das Gericht wird genau unter die Lupe nehmen, ob dabei Fehler unterlaufen sind. Eine genaue Tendenz ließen die Richter heute noch nicht erkennen. Morgen wird weiter verhandelt. Ein Urteil kommt dann in einigen Monaten.
Mit der Klage der Atomkonzerne beschäftigen wir uns auch auf tagesschau.de. Dort beantworten wir zentrale Fragen im Überblick.
Bundeskanzlerin Merkel hat auf der Computermesse CeBIT in Hannover mehr Tempo beim digitalen Umbau der Wirtschaft in Europa angemahnt. Die Zeit drängt, sagte sie bei ihrem traditionellen Messerundgang. Begleitet wurde sie vom Bundespräsidenten des diesjährigen Partnerlandes Schweiz, Schneider Ammann. Die CeBIT ist die weltweit größte Messe in der IT-Branche und wurde zuletzt immer mehr auf Fachbesucher und Unternehmen ausgerichtet.
In Baden-Württemberg gibt es 2 Tage nach der Landtagswahl erste Perspektiven für die Regierungsbildung. Derzeit scheint eine Koalition der grünen Wahlsieger mit der CDU die wahrscheinlichste Option. Morgen sind erste Gespräche angesetzt. Für rechnerisch auch mögliche Dreierbündnisse hatte es Absagen gegeben. Die FDP will in Stuttgart nicht mit Grünen und SPD zusammengehen und die SPD wiederum nicht mit FDP und CDU.
Das kennt er mittlerweile. Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wird gefeiert und bejubelt, heute von seiner Fraktion in Stuttgart. Damit hat die Leichtigkeit aber schon ein Ende. Die Grünen sind zwar stärkste Kraft im Landtag, müssen sich aber einen Koalitionspartner suchen. Wer mit wem? Die Grünen mit SPD und FDP vielleicht? Das will die FDP nicht und hat schon mal die für morgen geplante Sondierung abgesagt. Sehr zum Verdruss des Ministerpräsidenten.
Wir müssen doch jetzt aufeinander zugehen und nicht irgendwie die Gräben ausheben. Das macht doch gar keinen Sinn. Wir müssen doch jetzt gucken, dass wir eine Regierung zustande bekommen, die das Land voranbringt.
Und die SPD macht nicht mit bei einer Koalition, die der FDP am liebsten wäre und bei der die CDU den Ministerpräsidenten stellen könnte. Schwarz, Rot, Gelb.
Wir haben klargemacht, dass wir für eine CDU-geführte Regierungskoalition nicht zur Verfügung stehen und werden der CDU das dann auch erläutern.
Und die CDU? Ihr Spitzenkandidat Guido Wolf gehörte am Sonntag zu den Verlierern der Wahl. Heute wurde er dennoch von seiner Partei als Fraktionsvorsitzender bestätigt. Kommt nun eine Koalition zwischen Grünen und CDU? Wolf will die Sondierungen abwarten.
Dann entscheiden wir, ob unser Platz in der nächsten Legislaturperiode innerhalb einer Regierungskonstellation sein kann oder ob unser Platz in der Opposition ist.
Grün-Schwarz in einem Bundesland, das gab es noch nie. Dann bliebe Kretschmann Ministerpräsident und die CDU wäre der Juniorpartner.
Bei einem Antiterroreinsatz in der belgischen Hauptstadt Brüssel ist es heute zu Schießereien gekommen. Dabei soll nach Medienberichten ein Verdächtiger getötet worden sein. 4 Polizisten wurden verletzt. Der Einsatz im Stadtteil Forêt stand offenbar im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach den Anschlägen von Paris. Im Verlauf der Razzia, an der auch französische Polizisten beteiligt waren, hätten Verdächtige mehrfach auf Sicherheitskräfte gefeuert, hieß es. Nach dem jüngsten Anschlag in Ankara hat die deutsche Botschaft Bundesbürger für heute vor 9 Attentaten in der türkischen Hauptstadt gewarnt. Sie bat Deutsche, sich unmittelbar nach Hause zu begeben. Es gebe konkrete Warnungen vor Anschlägen etwa in Einkaufszentren. Die deutsche Schule und der Kindergarten wurden vorzeitig geschlossen. Die türkische Regierung machte indes die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für den Anschlag vom Sonntag verantwortlich. Dabei waren mindestens 37 Menschen getötet worden.
Bei der Explosion eines Sprengsatzes mitten im Berliner Berufsverkehr ist ein Mann getötet worden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einer gezielten Attacke aus, vermutlich aus der organisierten Kriminalität. Der Sprengkörper war unter dem PKW angebracht und detonierte auf der Fahrt in Richtung Zentrum. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf das Umfeld des Fahrers, eines polizeibekannten 43-Jährigen.
Mutter Teresa wird am 4. September heilig gesprochen. Das hat Papst Franziskus heute festgelegt. Die Voraussetzung hatte Franziskus im vergangenen Dezember geschaffen, indem er die Heilung eines schwerkranken Mannes als zweites vollbrachtes Wunder der katholischen Nonne anerkannte. Mutter Teresa hatte sich in der indischen Stadt Kalkutta um Arme und Kranke gekümmert und dafür den Friedensnobelpreis erhalten. Sie starb 1997 im Alter von 87 Jahren. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 16. März.
Das Tief über Deutschland zieht zwar ab, hinterlässt uns morgen aber noch viele Wolken, bevor sich langsam wieder hoher Luftdruck durchsetzt. Heute Nacht ist es meist wolkenverhangen. Im Süden sowie am Nordrand von Erzgebirge und Thüringer Wald fällt etwas Schnee. Morgen meist trocken. Zunächst überwiegen die Wolken, später lockert es vielerorts auf. Am längsten halten sich die Wolken in der Mitte und im Südwesten. Heute Nacht 2 Grad in Nordfriesland bis minus 6 Grad am Alpenrand. Morgen am Thüringer Wald um 2, an der Spree bis 11 Grad. Am Donnerstag nach Nebelauflösung verbreitet sonnig, im Norden ziehen später Wolken auf. Am Freitag erst in der Nordhälfte, am Samstag dann überall mehr Wolken als Sonne, aber nur hier und da ein paar Tropfen, im Bergland auch Flocken.
Wir sind wieder da um 22.15 Uhr. Pina Atalay hat dann diese Tagesthemen für Sie. Zwischen Kuh und Chuzpe, wie Putins Syrienpolitik den Westen überrascht. Und Panikherz, das zweite Leben des Benjamin von Stuckrad-Barre. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.